Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit, dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. In der heutigen Sendung geht es nicht so praktisch zu wie sonst, sondern wir sind leicht theorielastig. Wir hören Auszüge aus dem Vortrag »All you need is less« bedeutet Suffizienzverzicht des bekannten Wachstumskritikers und Postwachstumsökonomen Professor Dr. Nico Pech, den er auf der Online-Veranstaltung des Münchner Forum Nachhaltigkeit gehalten hat. In seinem Vortrag schildert Pech, warum der Wachstumswahn ein Ende finden muss und wie die Grundzüge einer Postwachstumsökonomie aussehen könnten. Dass ein rasches Umdenken in der Wirtschaft, in der Politik und in der Gesellschaft dringend nötig ist, das fordern auch die VertreterInnen der Gemeinwohlökonomie. Und zum Gemeinwohl möchte das Konzept einen Beitrag leisten. Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie in München, stellt es vor und gibt praktische Beispiele. Bleiben Sie also dran.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Jetzt geht es um alternatives Wirtschaften und Arbeiten, um eine soziale und ökologische Transformation der Gesellschaft. Genauer gesagt beschäftigen wir uns mit der Gemeinwohlökonomie, einem Wirtschaftsmodell, das sich am Gemeinwohl, an Kooperation, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Demokratie orientiert. Die Gemeinwohlökonomie aber ist mehr als ein Konzept, denn sie wird schon in der Praxis erprobt, auch in München. Mehr darüber erfahren wir von Andrea Behm. Sie ist eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Dazu gleich mehr. Der Beitrag beginnt mit Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel in New York.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Das war ein Ausschnitt aus der wütenden, ja verzweifelten Rede, welche Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel in New York hielt. Im September vergangenen Jahres ist sie dorthin gesegelt, um auf dem Gipfel eine Rede zu halten. Eine Rede, in der sie klarstellte, dass sie eigentlich in der Schule sitzen sollte. Dass die Politiker mit ihren leeren Worten ihre Träume zerstört hätten und dass sie immer nur über Geld und über das Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum redeten, obwohl unser Ökosystem kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Und ja, in der Wissenschaft ist es unstrittig. Wenn wir den vor der Corona-Krise eingeschlagenen Wachstumspfad nach dem Ende der Pandemie fortsetzen, wird sich die Erdatmosphäre bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um 4 bis 6 Grad erwärmen. Nötig sei aber, so sagen es 99% der Klimaforscher, eine Begrenzung der Erderwärmung auf mindestens 2 Grad, besser noch 1,5 Grad. Diese Ziele aber stehen in weiter Ferne, wenn in Zukunft wieder so gewirtschaftet wird wie vor Corona. Das heißt, es steht schlecht um das Fortbestehen der menschlichen Zivilisation. Schnelles Handeln, ein rasches Umdenken in der Wirtschaft, in der Politik und in der Gesellschaft wäre unabdingbar, wenn es im 22. Jahrhundert die Spezies Mensch noch geben soll. Die Gemeinwohlökonomie könnte dazu einen wichtigen Beitrag leisten, meint Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Wie der aussehen könnte, das wollen wir in der Sendung herausfinden. Zunächst schildert Andrea Behm, was die Gemeinwohlökonomie ausmacht.
Grundlage der Gemeinwohlökonomie ist die Beobachtung, dass in der Wirtschaft ganz andere Werte gelten als in unseren alltäglichen zwischenmenschlichen Beziehungen. In unseren Freundschafts- und Alltagsbeziehungen geht es uns gut, wenn wir menschliche Werte wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Wertschätzung leben. In der Wirtschaft hingegen dominieren die Werte Gewinnstreben und Konkurrenz. Dieser Widerspruch ist nicht nur ein Schönheitsfehler in einer komplexen Welt, sondern eine kulturelle Katastrophe. Sie spaltet uns im Innersten, sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft, und führt zu Konzentration und Missbrauch von Macht, Ausschaltung des Wettbewerbs und Kartellbildung, Standortkonkurrenz, soziale Polarisierung und Angst, Armut und Hunger, Umweltzerstörung, Sinnverlust, Werteverfall und schließlich auch noch zur Ausschaltung unserer Demokratie. Die Gemeinwohlökonomie versucht eine Korrektur dieser kulturellen Fehlentwicklung. Ihre tragenden Säulen sind dabei nicht neu, sondern zeitlose Werte und Verfassungsziele von der Menschenwürde angefangen bis zur Solidarität und Gerechtigkeit, der demokratischen Mitbestimmung und der ökologischen Nachhaltigkeit. Schon Aristoteles unterschied die Wirtschaftsweise der Oikonomia, in der Gelderwerb nur ein Mittel ist, von der Krematistike, in der Gelderwerb das Ziel, also zum Selbstzweck mutiert ist. Im gleichen Geist besagt heute die Bayerische Verfassung in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das Grundgesetz sieht in Artikel 14 vor, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Heute aber wird das Ziel, nämlich das Gemeinwohl, in der realen Wirtschaft gar nicht gemessen. Es fehlen die geeigneten Erfolgsindikatoren. Denn heute bilden das volkswirtschaftliche Bruttoinlandsprodukt, das BIP, der betriebswirtschaftliche Finanzgewinn eines Unternehmens und die Finanzrendite einer Investition die zentralen Erfolgsindikatoren. Sie jedoch messen nur das Mittel, also das Geld, seine Verfügbarkeit und seine Mehrung, sagen jedoch nichts Verlässliches darüber aus, ob das Ziel ihrer Verwendung, nämlich das Gemeinwohl, überhaupt erreicht wurde. Um diesen folgenschweren Fehler in der Erfolgsmessung zu beheben, gäbe es in einer Gemeinwohlökonomie künftig auf der Ebene der Volkswirtschaft ein sogenanntes Gemeinwohlprodukt, das sich zum Beispiel aus Indikatoren für Gesundheit, Wohlbefinden, Bildung, Teilhabe, sozialer Zusammenhalt, ökologische Stabilität, Sicherheit und Friede zusammensetzt. Damit lässt sich die Erreichung des Ziels und damit der Erfolg einer Volkswirtschaft direkt messen. Das Gemeinwohlprodukt würde von der Bevölkerung selbst, etwa in demokratischen Wirtschaftskonventen, komponiert werden. Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene wird der Erfolg eines Unternehmens, also sein Beitrag zum Gemeinwohl, analog mit der sogenannten Gemeinwohlbilanz gemessen. Diese beantwortet die brennendsten Fragen der Gesellschaft an alle Unternehmen, wie zum Beispiel: Wie sinnvoll ist das Produkt oder seine Dienstleistung überhaupt? Wie human sind die Arbeitsbedingungen? Werden Frauen und Männer gleich behandelt und bezahlt? Wie werden die Erträge verteilt? Wer trifft die Entscheidungen? Wie kooperativ verhält sich das Unternehmen auf dem Markt? Wie ökologisch wird produziert, vertrieben und entsorgt? Gemessen wird in Punkten. Jedes Unternehmen kann derzeit maximal 1000 Punkte erreichen. Das Ergebnis würde in einer Gemeinwohlampel auf allen Produkten und Dienstleistungen sichtbar sein, um die Konsumentinnen und Konsumenten die Kaufentscheidung zu erleichtern. Je besser das Gemeinwohlbilanzergebnis eines Unternehmens, desto mehr rechtliche Vorteile erhält es, zum Beispiel niedrigere Steuern, Zölle, Zinsen und Vorrang beim öffentlichen Einkauf. Mithilfe dieser rechtlichen Anreizinstrumente werden die ethischen Produkte preisgünstiger als die unethischen. Und die Gesetze des Marktes würden endlich mit den Werten der Gesellschaft übereinstimmen.
Die Gemeinwohlökonomie ist aber nicht nur ein Konzept, sondern auch eine gesellschaftliche Bewegung, die von rund 100 Regionalgruppen getragen wird. Dazu kommt, mehr als 2000 Unternehmen unterstützen die Gemeinwohlökonomie. Rund 400 sind in einem der lokalen Vereine aktiv oder haben bereits eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Andrea Behm hat vorhin die Bayerische Verfassung von 1946 und das Grundgesetz aus dem Jahr 1949 erwähnt. In der Bayerischen Verfassung heißt es in Artikel 151, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. In Deutschland jedoch bricht Bundesrecht Landesrecht und in Artikel 14 im Grundgesetz heißt es dann nur noch Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Es wirkt fast so, als hätte man beim Grundgesetz die Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus schon wieder hintangestellt. Die Verfassungsmütter und Väter der Bayerischen Verfassung hatten die Katastrophe des Faschismus 1946 wohl noch stärker vor Augen. Gerade angesichts der Corona-Pandemie könnte auch Artikel 14 im Grundgesetz wieder mit mehr Leben gefüllt werden. Was sicherlich ganz im Sinne der Gemeinwohlökonomie wäre. Sie beschäftigt sich nicht nur mit wirtschaftlichem Handeln, sondern will auch in Politik und Gesellschaft hineinwirken.
Da wir es bei den beschriebenen Problemen mit tiefen kulturellen Strukturen zu tun haben, also mit Strukturen, die zum Beispiel über Sprache, Ideologie, Kunst, Religion, empirische und formale Wissenschaften über lange Zeiträume hinweg im Wesentlichen unverändert bleiben, würde unsere Arbeit nur auf der wirtschaftlichen Ebene nicht ausreichen. Wir arbeiten daher deshalb darüber hinaus auch gesellschaftlich und politisch. Auf der gesellschaftlichen Ebene wollen wir Bewusstsein bilden für einen Systemwandel, der auf dem gemeinsamen, wertschätzenden Tun möglichst vieler Menschen beruht. Wir brauchen eine Erziehung zu neuen Werten, die Sensibilisierung für das eigene Menschsein, die Einübung von sozialer und kommunikativer Kompetenz und die Vermittlung von Achtung vor der Natur. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel innerhalb der Gemeinwohlbewegung mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und üben bei Entscheidungsfindungsprozessen das systemische Konsensieren ein. Ein Abstimmungsverfahren, bei dem unter mehreren Vorschlägen nicht derjenige ausgewählt wird, der den größten Zuspruch, sondern derjenige, der den geringsten Gruppenwiderstand erhält. Für die Schulausbildung schlagen wir zur Bewusstmachung der tief verwurzelten Vorstellung von Konkurrenz, Effizienz und Leistungs- und Profitmaximierung 5 neue Pflichtgegenstände vor, die da heißen könnten Gefühlskunde, Wertekunde, Kommunikationskunde, Demokratiekunde und Naturerfahrungskunde. Auf politischer Ebene setzen wir uns für die Einführung einer integrierten ethischen Unternehmensbilanzierung ein, für die steuerliche Entlastung gemeinwohlorientierter Unternehmen sowie für die Vergabe öffentlicher Aufträge an genau solche Unternehmen. Vor 2-3 Jahren waren wir auf bundesgesetzlicher Ebene sehr aktiv, als es um die Einführung des CSR-Gesetzes ging. Danach müssen immerhin große Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden über die Einhaltung von Menschenrechten berichten. Das überfällige Lieferkettengesetz ist auch so eine wichtige gesetzliche Änderung, die wir unterstützen. Oder der UN Binding Treaty, der auf globaler Ebene verhandelt wird und Unternehmen haftbar machen soll, die gegen Menschenrechte verstoßen. Unser politisches Ziel ist ein gutes Leben für alle Lebewesen und den Planeten, unterstützt durch ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem.
Es geht um einen Systemwandel und, wie schon erwähnt, die Gemeinwohlökonomie ist nicht nur ein Konzept, sondern sie wird auch schon in der Praxis erprobt, auch von Münchner Unternehmen.
Da gibt es schon eine ganze Menge. Um nur ein paar zu nennen: die Sparda-Bank München, der Ökostromanbieter Polarstern, das Reformhaus in der Pasinger Bäckerstraße, das Bio-Wollhandelsunternehmen Rosie Green Wool, die Gaststätte Der Klingelwirt in der Ballernstraße nähe Rosenheimer Platz oder die Tanzschule am Deutschen Theater. Auch die solidarische Landwirtschaft des Kartoffelkombinats ist dabei, genau wie die Biomarktgemeinschaft, deren Läden man in Grünwald oder im Sendlinger Stemmerhof findet. Auch die Giesinger Biermanufaktur hat sich der Gemeinwohlökonomie verschrieben. Und wer sein Fahrrad nachhaltig und ökofair versichern lassen möchte, der schließe eine Fahrradversicherung bei Verde ab, einer Versicherungsgenossenschaft, die die Versicherungsbeiträge nach sozialen und ökologischen Kriterien investiert. Auch der Coworking-Anbieter Impact Hub in der Gotzinger Straße hat eine Gemeinwohlbilanz erstellt, wie auch die Personalvermittlung Talents for Good. Und wer sich fragt, wie gemeinwohlorientiert seine Krankenkasse unterwegs ist, kann bei der BKK Provita ganz sicher sein. Die hat nicht nur eine Gemeinwohlbilanz erstellt, sondern 2018 auch den United Nations Climate Action Award gewonnen. Die genannten Unternehmen sind nur ein paar der über 600, die im deutschsprachigen Raum schon eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Zugegeben, von insgesamt 3 Millionen Unternehmen, die es insgesamt in Deutschland gibt, ist dies erst eine Handvoll. Trotzdem ist diese Zahl schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass der von der Bundesregierung unterstützte Deutsche Nachhaltigkeitskodex auch erst von 580 Unternehmen umgesetzt wurde. Wir sind also als zivilgesellschaftliche Organisation, die viel mehr noch als nur ein gemeinwohlorientiertes Berichtsmodell anbieten kann, ganz gut unterwegs.
Sagt Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Die eben erwähnte Sparda-Bank München bezeichnet sich übrigens auf der Startseite ihres Internetauftritts als erste Gemeinwohlbank Deutschlands. Und auch der Münchner Energieversorger Polarstern nennt auf seiner Startseite unter geprüft und empfohlen die Gemeinwohlökonomie. Schauen wir jetzt auf die politische Ebene in München. Gibt es auch dort Ansätze, das Konzept der Gemeinwohlökonomie aufzugreifen? Andrea Behm.
Ja, die gibt es. Allerdings bislang nur mit durchwachsenem Erfolg. So haben zum Beispiel die Münchner Stadtratsgrünen im September 2018 die Durchführung eines Hearings zur Gemeinwohlökonomie beantragt, mit dem Ziel, ihr Konzept und ihre Instrumente vorzustellen und Erfahrungen anderer Kommunen bei ihrer Gemeinwohlbilanzierung mit dem Münchner Stadtrat zu teilen. Der Antrag wurde abgelehnt, mit der Begründung, dass alle kommunalen Aufgaben dem Ziel der Daseinsvorsorge verpflichtet seien und damit per se schon gemeinwohlorientiert. Praktisch alle Ziele der Gemeinwohlökonomie würden von der Stadt München bzw. ihren Eigenbetrieben ohne die zusätzliche Erstellung einer Gemeinwohlbilanz zum Teil sogar beispielgebend umgesetzt. Glücklicherweise ganz anderer Meinung waren da die Stadtwerke München. Die haben das Heft des Handelns einfach selbst ohne Stadtratsbeschluss in die Hand genommen und für ihren Bäderbetrieb eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Wir hoffen, dass weitere städtische Betriebe bald folgen.
Grüne und auch die ÖDP sind in München die Wahlgewinner der Stadtratswahl. Eigentlich die natürlichen Bündnispartner der Gemeinwohlökonomie. Gibt es da Kontakte?
Ja, die gibt es. Und natürlich nicht nur zu diesen zwei Parteien, sondern zu allen anderen demokratischen Parteien und dies auch schon lange vor der Wahl. Die ÖDP hat ja die Gemeinwohlökonomie komplett in ihr wirtschaftspolitisches Programm übernommen. Und im Kommunalwahlprogramm der Grünen in München hieß es immerhin, dass sie bei der Transformation in eine klimafreundliche Wirtschaft, Zitat, sich an den Werten der Gemeinwohlökonomie orientieren wollen. Sie wollen, dass nicht nur die Stadtverwaltung eine Gemeinwohlbilanz erstellt, sondern alle städtischen Unternehmen. Außerdem wollen sie die Münchner Unternehmen bei der Erstellung von Gemeinwohlbilanzen unterstützen. Das klingt doch schon mal gut. Wir von der Münchner Regionalgruppe der Gemeinwohlökonomie bleiben bestimmt weiter dran und werden uns dafür einsetzen, dass diese Wahlversprechen auch wirklich eingelöst werden.
Sagt Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie. Ein Konzept, das sich nicht an Gewinnmaximierung und Wachstum orientiert, sondern in erster Linie ethisches Handeln, sozialen Umgang und nachhaltiges Wirtschaften in den Fokus nimmt. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf die Gemeinwohlökonomie, Dann schauen Sie doch auf die Internetseite www.ecogood.org. Das Münchner Forum Nachhaltigkeit hat am 29. Juni 2020 zur Online-Veranstaltung All You Need Is Less bedeutet Suffizienzverzicht eingeladen. Referent war der bekannte Wachstumskritiker und Postwachstumsökonom Professor Dr. Nico Pech. Er sieht in der Corona-Krise einen Raum für ein Experimentieren und Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit und genügsame bzw. suffiziente Lebensstile. Dr. Manuel Schneider, Geschäftsführer des Ökom-Vereins und der Selbach-Umweltstiftung, beide Organisationen sind Mitveranstalter des Abends, stellt Nico Pech vor. Schneider geht zunächst auf das Thema der Veranstaltung ein und wirft dabei wichtige Fragen auf.
Die gute Resonanz auf unsere Einladung, ich habe über 200 Anmeldungen gehabt, ist zum einen natürlich dem Renommee und auch dem Bekanntheitsgrad unseres Referenten, Professor Dr. Nico Pech, geschuldet, den ich Ihnen gleich noch vorstellen, hier aber schon mal ganz herzlich begrüßen möchte. Geschuldet ist das Interesse an dem heutigen Abend aber nicht zuletzt dem Thema, das mit der Anleihe an den bekannten Beatles-Song aus dem Jahr 1967 ein wenig hippie-mäßig daherkommt, All You Need Is Less. Damit ist zugleich die Antwort auf die Leitfrage des heutigen Abends angedeutet, ob denn Suffizienz, jetzt mal übersetzt als genügsamer Lebensstil, ob diese Suffizienz unbedingt und in jeder Hinsicht auch Verzicht bedeuten muss, oder aber ob wir es hier vielleicht auch mit einer Befreiung vom Überfluss zu tun haben, um den Titel eines früheren Buches von Nico Pech zu zitieren. Ältere unter Ihnen wissen es, dass diese Suffizienzdebatte sozusagen ein Evergreen in der Umweltdiskussion ist, eigentlich bereits seit den frühen 70er Jahren mit dem ersten Bericht an den Club of Rome, der erstmals die Grenzen des Wachstums vor Augen geführt hat. Dennoch führen wir diese Debatte hier und heute in Zeichen von Corona in einer besonderen, man ist fast schon geneigt zu sagen, historischen Situation. Die Corona-Pandemie hat zweifellos bei vielen eine neue Nachdenklichkeit in Bezug auf Lebensstile hervorgerufen, ausgelöst von einer noch nie dagewesenen, so abrupten Entschleunigung fast des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Phasenweise stand alles still, nichts ging mehr. Auch die globalen Lieferketten waren zusammengebrochen und sind es zum Teil ja heute noch. Die Wirtschaft wurde in ein künstliches Wachkoma versetzt, aus dem sie nur langsam wieder herausgeholt wird. Und die Fachleute sind sich einig, dass eine weltweite Rezession von ungeahntem Ausmaß sich am Horizont abzeichnet. Und über allem die bange Frage, wie es weitergeht, wie es weitergehen soll, woran wir uns orientieren sollen, an welchen Vorstellungen von Normalität soll alles möglichst schnell wieder so werden wie früher, ist die Frage. Oder ist die Zeit der Wachstumskritik auch vorbei? Ist das alles nur eine Schönwetterdiskussion gewesen? Erweist sich Wachstum nicht viel mehr als systemrelevant? Brauchen wir jetzt nicht viel mehr von allem statt weniger? Ich denke, das sind zentrale Fragen, die sich auch viele von uns stellen und natürlich auch die Frage, was wir alle mitnehmen aus dieser Zeit des Lockdowns. Denn es stellt sich ja die Frage, warum gerade so reiche Wirtschaftssysteme wie unsere so fragil und verletzlich sind, dass ein kleiner Virus die ganze wirtschaftliche Dynamik zum Erliegen bringt, und zwar binnen weniger Woche und das Ganze auch noch weltweit. Welche Rolle könnten gerade vor dieser Erfahrung der Verwundbarkeit nachhaltige, genügsamere Lebensstile spielen? Das, meine Damen und Herren, sind Fragen, denen wir heute Abend nachgehen wollen. Und wir haben mit Nico Pech einen sehr meinungsfreudigen Referenten, der gerade in den letzten Wochen und Monaten bei zahllosen Interviews immer wieder auf die Chancen hingewiesen hat, die Corona-Krise für ein Experimentieren und Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit birgt. Aber Sie merken schon, es ist gar nicht einfach, angesichts auch all des Leids, das die Corona-Pandemie für viele Menschen weltweit bedeutet, all der ökonomischen Katastrophen, auch bei uns in unserem Land, die die Pandemie für viele darstellt, irgendwie angemessen überhaupt zu reden. Die Krise als Chance vorschnell umzudeuten, irgendwelche Entwicklungschancen ins Spiel zu bringen, das könnte rasch zynisch klingen. Wir dürfen aber umgekehrt auch nicht den Blick verschließen, dass zurzeit überall Bestrebungen zu erkennen sind, etwa Forderungen nach mehr Klimaschutz zurückzustellen und im Schatten der Corona-Krise einen offenkundig nicht nachhaltigen und in vielfacher Hinsicht problematischen Status quo wiederherzustellen. Das wäre nicht minder zynisch. Nun, ich bin sicher, dass wir uns heute Abend mit Nico Pech auf dieser sprachlichen Gratwanderung sicher bewegen werden. Viele von Ihnen kennen und schätzen ihn. Er war auch öfter schon Gast bei uns in der Vortragsreihe. Für manchen unter den Zuhörern ist er vielleicht auch ein rotes Tuch, ich weiß es nicht. Es soll jedenfalls Mainstream-Ökonomen geben, die Schnappatmung bekommen, wenn sie den Namen Pech hören. Er gilt jedenfalls als einer der bekanntesten Postwachstumsökonomen in Europa. Nach vielen Jahren an der Universität Oldenburg arbeitet er zurzeit als außerplanmäßiger Professor im Bereich Plurale Ökonomie an der Universität Siegen und ist Autor unter anderem der vorhin bereits zitierten Streitschrift Befreiung vom Überfluss. Unter dem Titel All You Need Is Less hat er jüngst zusammen mit Manfred Volkers ein Buch über die Kultur des Genug aus buddhistischer und ökonomischer Sicht veröffentlicht.
Soweit Dr. Manuel Schneider, Geschäftsführer des Ökom-Vereins und der Selbach Umweltstiftung. Nach einer kleinen Musikpause hören wir dann einen Auszug aus dem Referat des Postwachstumsökonomen Nico Pech. Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören jetzt einen Auszug aus dem Vortrag All You Need Is Less. Bedeutet Suffizienzverzicht des bekannten Wachstumskritikers und Postwachstumsökonomen Professor Dr. Nico Pech. Zunächst beschreibt Nico Pech die Situation, in der sich die Welt derzeit befindet.
Sie alle kennen die Logik des sogenannten Country Overshoot Days. Würden also alle irdischen Ressourcen, die ökologisch relevant sind, sowohl die Senken- als auch Quellenfunktion der Ökosphäre, je nach Einwohnerzahl der Staaten dieses Planeten verteilt, dann stünde eben jeder Gesellschaft, jedem Staat eben nur ein bestimmtes Quantum an ökologischer Aufnahmekapazität und auch ein bestimmtes Quantum an Ressourcen, die umgewandelt werden können in Güter, zur Verfügung. Und dann ist es interessant zu schauen, wann die Länder dieses Planeten einfach dieses Budget verbraucht haben. Und der Tag, an dem das rechnerisch der Fall ist, der wird dann als Overshoot Day bezeichnet. Vor noch ungefähr, ich weiß nicht, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren lag die Bundesrepublik irgendwo bei Anfang August. Und jetzt sehen wir gerade, dass also schon Anfang Mai die Bundesrepublik Deutschland ihr global gerechtes Budget an ökologischer Beanspruchung verbraucht hat. Und Sie können jetzt schon also wirklich Wetten abschließen darauf, dass natürlich während der nächsten Jahre dieser Tag immer näher rückt. So viel zum Thema, ob denn die Bundesrepublik Deutschland in irgendeiner Form, gerade so in der Weltöffentlichkeit, wirklich das Recht hat, sich als Vorreiter für eine nachhaltige Entwicklung oder eben Klimaschutz zu bezeichnen. Apropos Klimaschutz, ich habe hier für Sie noch so eine kleine Animation von einem Kollegen aus Australien, den ich übrigens noch nie getroffen habe und der mich natürlich auch nicht, logischerweise aus genau den Gründen, die Sie hier auf der Folie sehen. Also hier kann man erkennen, wie sich die durchschnittliche Erdtemperatur abgetragen über die Monate hinweg seit Aufzeichnung valider Daten hierzu verändert hat. Und das auf der inzwischen legendär verklärten Pariser Klimaschutzkonferenz proklamierte 1,5 Grad Klimaschutzziel ist schon fast, man müsste sagen, ja, gerissen. Das heißt, diese Restriktion, eigentlich ist es eine Restriktion und kein Ziel, wenn man es genau nimmt, ist schon nur noch ganz schwer zu erreichen. Aber trotzdem sollten wir wohl alles tun, wenn wir überleben wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir es verfehlen und dann immerhin das 2-Grad Klimaschutzziel beziehungsweise die entsprechende Restriktion einzuhalten beziehungsweise zu erreichen, haben wir vielleicht noch eine Überlebenschance. Nun haben wir über Jahrzehnte hinweg versucht, die ökologischen Probleme halt durch sogenanntes grünes Wachstum oder eine ökologische Modernisierung zu lösen. Green Growth, Green New Deal oder jetzt nur noch Green Deal nennt man diese Strategie. Und ich habe Ihnen hier so ein kleines Cover mitgebracht. Das habe ich an einem Bahnhof in Paris entdeckt. Das ist die Zeitschrift der wachstumskritischen Bewegung in Frankreich. Das ist die Décroissance-Bewegung. Also es geht nicht um Croissants, sondern Décroissance. Okay, kann man also nicht essen, im Gegenteil. Und das sind die Macherinnen und Macher von Charlie Hebdo. Und die machen sich in dieser Karikatur halt lustig über Menschen, die ernsthaft glauben, dass man auf einem endlichen Planeten eben ja ununterbrochen wirtschaftliches Wachstum erzeugen kann. Aus dem Befund, dass eine Entkopplung des Bruttoinlandsproduktes noch nie stattgefunden hat, nämlich dann nicht, wenn man alle räumlichen, zeitlichen, stofflichen und systemischen Verlagerungseffekte der dabei zum Einsatz gelangten Technologie berücksichtigt und es auch schon theoretisch nicht möglich ist, darzustellen, wie eingedenk der Gesetze der Thermodynamik eine Technologie, also industriellen Output, also entkoppeln soll, ergeben sich bestimmte Konsequenzen. Zum Thema Thermodynamik ist auch ein Buch erschienen, an dem ich beteiligt bin, mit Rainer Kümmel. Und jetzt ist mir doch der dritte Autor entfallen, Dietmar Lindenberger, genau. Wo wir also ein Team bilden aus Physikern und Ökonomen und versuchen nochmal deutlich zu machen, dass also der Thermodynamik nicht entronnen werden kann und wir schon theoretisch eben kein grünes Wachstum erzeugen können. Und das hat eben unterschiedliche Gründe, die möchte ich hier nicht nochmal vorstellen, weil ich schon so oft in München darüber referiert habe. Aber eben aus dieser Unmöglichkeit einer Entkopplung, ja, also einer Ökologisierung unseres industriellen, globalisierten und technisierten Wohlstandes folgen für mich drei Formen eines Paradigmenwechsels. Zunächst werden wir wohl, wenn wir das 21. Jahrhundert irgendwie überleben wollen, ein völlig neues Gerechtigkeitsverständnis benötigen. Und das natürlich im globalen Maßstab. Gerecht ist nicht, was sich zwischen Ländern oder Regionen irgendwie darstellen lässt. Und Gerechtigkeit lässt sich auch nicht monetär mehr messen, sondern nur noch physikalisch, weil die Ökosphäre kein Geld kennt. Sie kennt nur Quantitäten und Substanzen. Zweitens, natürlich, das ist trivial, werden wir das Wachstumsdogma überwinden müssen. Das ist natürlich deshalb ein Paradigmenwechsel, weil wir erstmals in der Historie der Menschheit vor der seltsamen Situation stehen, dass wir eine Wirtschaftswissenschaft brauchen und darauf gründend auch eine reale Ökonomie, die nicht mehr das tut, was sie seit Menschengedenken sonst immer versuchte, nämlich neue Möglichkeiten zu erschaffen, die Produktion zu steigern oder in irgendeiner Form die materiellen Selbstverwirklichungsoptionen des Homo sapiens zu steigern. Erstmals in der Geschichte müssen wir eine Ökonomie aufbauen, die auf Reduktion beruht, weil wir sonst schlicht und ergreifend nicht überleben können. Ein solches Konzept nenne ich Postwachstumsökonomie und die Suffizienz ist ein Baustein, ein Element oder eine Gestaltungsebene eben einer solchen Postwachstumsökonomie beziehungsweise der Transformation, die eine moderne Gesellschaft dorthin führen soll. Der dritte Aspekt eines Paradigmenwechsels, der nun bevorsteht und eigentlich noch am allerwenigsten begriffen wurde, ist, dass wenn die technologische Entkopplung unseres Wohlstandsmodells von ökologischen Schäden nicht möglich ist, dann folgt daraus nicht einfach nur, dass wir einen anderen Begriff von Nachhaltigkeit brauchen, nämlich einen wachstumskritischen. Dann folgt daraus auch, dass alles, was wir bislang über Umweltpolitik und über die Rahmensetzung, ja, eines demokratischen Kollektivs gewusst haben, nicht mehr gilt. Das ist eigentlich noch die unbequemste Wahrheit. Jetzt aber zu diesen drei Elementen eines Paradigmenwechsels im Einzelnen. Also der Klimawandel bzw. Klimaschutz versinnbildlicht einmal mehr, dass unter nachhaltiger Entwicklung einfach nichts anderes verstanden werden kann als globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Würden wir also das mit dem 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel zu vereinbarende globale Gesamtbudget an CO2-Äquivalenten auf alle derzeit lebenden 7,6 Milliarden Menschen verteilen und damit ein Gerechtigkeitsverständnis implementieren, das stark erinnert an die Idee des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant, käme heraus, dass jeder und jede von uns pro Jahr, also pro Kopf dann, noch 1 bis 2 Tonnen CO2-Äquivalente zur Verfügung hätte. Das ist der Fundus, aus dem sich materielle Freiheit und Wohlstand dann nur noch speisen dürfte. Außer Mann oder Frau will keinen Klimaschutz oder keine globale Gerechtigkeit. Und das sollte dann auch offen gesagt werden. Fakt ist, wir liegen bei 12 Tonnen. Ja. Das heißt also, Gerechtigkeit auf einem nicht nur begrenzten Planeten, sondern generell, lässt sich widerspruchslos nur als interpersonelle Relation darstellen. Das heißt also, damit sind die individuellen CO2- oder Ökobilanzen, wenn wir jetzt mal das Beispiel des Klimawandels verlassen, sind der einzige Gradmesser für eine nachhaltige Entwicklung. Also ich sage es nochmal, globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen und Gerechtigkeit eben verstanden als eine interpersonelle Relation, was eben die Verteilung knapper, nicht vermehrbarer, auch technisch nicht zu expandierender Güter anbelangt. Ja. Daraus ergibt sich eben als Herausforderung die Frage, was dann ein einzelnes Individuum überhaupt noch an materiellen Freiheiten in Anspruch nehmen darf, ohne über seine dann ja nicht nur ökologischen, sondern sozialen Verhältnisse hinauszugelangen. In der abendländischen Philosophie haben wir immer von einer Rechtsgemeinschaft der Dinge gesprochen, von einer, man könnte sagen, Logik des Nullsummenspiels, der Gestalt, dass das, was sich einer zu viel nahm, einem anderen fehlen musste. Und die Ökologie ist letzten Endes ein unsichtbares, global ausgestrecktes Netz, das alle Menschen miteinander verbindet und damit in Relation miteinander setzt. Wer also meint, in Deutschland weiterhin 12 Tonnen oder nehmen Sie ein paar Flugreisen dazu oder eine Kreuzfahrt, dann liegen Sie locker bei 30 Tonnen, also so viel CO2-Emissionen in Anspruch nehmen zu können, muss erklären, wie dann andere Menschen überleben können sollen. Ja.
So die drastischen Worte von Professor Dr. Nico Pech. Am 30. Juni 2020 sprach Pech auf der Online-Veranstaltung All You Need Is Less, bedeutet Suffizienzverzicht, des Münchner Forums Nachhaltigkeit. Nach einer Musikpause hören wir ihn dann noch einmal. Hören wir jetzt einen weiteren Auszug aus dem Vortrag All You Need Is Less, bedeutet Suffizienzverzicht, des bekannten Wachstumskritikers und Postwachstumsökonomen Professor Dr. Nico Pech. Nachdem Pech mit deutlichen Worten geschildert hat, wohin der Wachstumswahn geführt hat und immer noch führt, bleibt für ihn als einzige vernünftige Option eigentlich nur die Umkehr hin zu einer Postwachstumsökonomie.
Der Weg also in eine Wirtschaft ohne Wachstum sähe aus einer eher makroökonomischen Perspektive so aus, dass wir nach dem gigantischen Aufschwung der Industrieproduktion und mit der Konsequenz dann natürlich, dass die Belastungsgrenze der Ökosphäre durchbrochen wurde, eine Kehre brauchen, eine Wachstumswende, nennen das auch viele. Es gibt ja sogar ein wunderbar aktives Netzwerk in Deutschland, vorwiegend getragen von sehr jungen Menschen und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und diese Wende sehen Sie jetzt hier tatsächlich skizziert. Das heißt, wir brauchen einen Rückbau. Es reicht nicht aus, einfach nur nicht weiter zu wachsen. Und was wir dann anpeilen würden, wäre das, was der Herman Daly, einer der wirklich wichtigen Pioniere der wachstumskritischen Ökonomik, als Steady State Economy oder Gleichgewicht bezeichnet hat. Damit meint er eine Wirtschaft, die erstens so klein ist, dass sich das Leben in dieser Wirtschaft darstellen lässt im Sinne globaler Gerechtigkeit innerhalb von ökologischen Grenzen. Und diese Wirtschaft darf eben nicht mehr wachsen. Die ist komplett kompatibel mit einer Postwachstumsökonomie dann. Es werden viele sagen, oha, das ist dann ein Zurück in die Steinzeit und vor allem ist es sehr uninnovativ. Es gibt dann keine technischen Fortschritte mehr oder wie auch immer. Die Rolle der Produktion in einer solchen statischen Wirtschaft bestünde darin, einen nicht mehr wachsenden Fundus an materiellen Objekten, also Produkten, Gütern und so weiter, zu erhalten und zu veredeln, aber eben dann, ich sagte es bereits, also nicht mehr wachsen zu lassen. Und das ist deshalb natürlich nicht fortschrittsfeindlich, weil in einer solchen Ökonomie natürlich die Nutzungsdauerverlängerung, die Gemeinschaftsnutzung sehr, sehr wichtig ist und ein Ersatz für Industrieproduktion dann darstellen würde. Aber wenn ich dann eine Waschmaschine eben 30 Jahre nutzen kann, weil sie repariert wird, weil sie modular aufgebaut ist und ja, weil die Langlebigkeit eben auch im Design verankert ist und dann doch das Zeitliche segnet, wie alles materielle, irdische, dann wird sie nicht ersetzt werden durch dasselbe Modell, sondern dann wird das neue Modell natürlich den technischen Fortschritt inkorporieren, der während dieser 30-jährigen Nutzungsdauer eingetreten ist. Das heißt also, eine konstante, nicht wachsende Wirtschaft ist nicht technikfeindlich, sondern sie entschleunigt Innovationszyklen, die uns sowieso längst zum Verhängnis geworden sind. Das Ganze kann man sich auch etwas mikroökonomischer, das heißt aus der individuellen Sicht eines einzelnen Menschen anschauen. Und das sehe so aus, dass der Rückbau der Industrieproduktion, wohlgemerkt der globalisierten und technisierten Industrieproduktion, natürlich zwei soziale Probleme auf den Plan ruft. Wie können wir denn mit einer kleineren Ökonomie überhaupt Vollbeschäftigung erreichen? Die Antwort ist so trivial wie längst erkundet auch in der Praxis. Wir müssen die Arbeitszeit dann entsprechend zurückbauen, sodass dann nach dem Rückbau der Industrie die noch verbliebene monetär entgoltene Arbeitszeit hinreichend gerecht auf alle erwachsenen Menschen verteilt wird, sodass alle Menschen inkludiert werden in die Prozesse der Wertschöpfung und damit der Befriedigung der Bedürfnisse, die wir in einer modernen Demokratie nun mal haben. Das zweite soziale Problem ist ja, wie kann man denn dann überleben mit weniger Geld im Durchschnitt, also weniger realer Kaufkraft? Und da habe ich jetzt hier vier Ebenen, auf die ich wirklich nur kurz eingehen kann. Das heißt, auf eine gehe ich natürlich länger ein. Also zunächst die Suffizienz, nämlich eine Entrümpelung unseres Lebensstils. Und da tut sich die Frage auf, ist das Verzicht? Ich habe neulich einen Philosoph darauf hingewiesen, dass ich es mir als Ökonom manchmal zu leicht mache, indem ich eine Art Sollensethik und damit eine Verantwortungsethik zugrunde lege und behaupten würde, weil ja die Technologie versagt, ist automatisch nur die Reduktion noch eine Lösung des ökologischen Problems. Und das sei ja ein Drangsal. Wir bräuchten eine Strebensethik, also eine Logik der Lebensverbesserung durch Ballastabwurf, durch Suffizienz. Ich möchte deutlich machen, dass es nie gelingen wird, die Rettung der Spezies Menschheit unter den Vorbehalt zu stellen, dass die damit notwendig gewordenen Reduktionsleistungen jedem Spaß machen müssen und selbstverständlich in irgendeiner Form darstellbar sind als irgendetwas, wonach Menschen streben. Ich glaube, dass es zu den Errungenschaften der Aufklärung zählt, Freiheit mit Verantwortung zu koppeln. Der freie Mensch, das ist sinngemäß eine Argumentation, die ich auch bei Kant gefunden habe, hat nicht mehr die Ausrede sagen zu können, die Taten, die er begeht und die vielleicht sozial und ökologisch nicht verträglich sind, habe er oder habe sie ja irgendwie auf Geheiß von anderen ausgeführt. Das geht nur in einer Diktatur oder in einem feudalen Zeitalter. Je freier wir geworden sind, desto weniger zieht die Ausrede, dass wir nicht in der Lage seien, auch freiwillig Suffizienz zu praktizieren. Ich möchte die Strebens- und die Sollensethik miteinander verbinden. Ich glaube, die schließen sich nicht aus. Aber die Entrümpelung unseres Lebens von Überfluss reicht bei weitem nicht, um globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen zu verwirklichen. Wir brauchen auch eine Subsistenzstrategie, die darauf beruht, die Industrieproduktion zu ersetzen durch eigene Produktion vor Ort, durch eine Reparaturrevolution, Achtsamkeit gegenüber Dingen. Wer die Welt retten will, muss die Produkte retten, nämlich vor zu frühem Verschleiß, vor Obsoleszenz. Und die Gemeinschaftsnutzung zählt als drittes Momentum ebenfalls zu einer modernen Subsistenz. Und auch das reicht nicht aus. Wir brauchen dann noch die Ebene der Regionalökonomie. Das heißt, wir brauchen kleinräumige, hochprofessionelle, auch auf unternehmerischer Kreativität beruhende Versorgungssysteme, die sogar marktwirtschaftlich und auch auf Basis eines Geldsystems organisiert und koordiniert sein können. Die Regionalökonomie, lassen Sie mich das in einem Satz sagen, ist ein schlafender Riese. Es gibt so viele regionalökonomische Möglichkeiten, eben auch anzuknüpfen an Subsistenzprozesse, nämlich industrielle, globale, technisierte Produktion, die sich nicht entkoppeln lässt, zu ersetzen, eben durch Formen der Gemeinschaftsnutzung, auch der Nutzungsdauerverlängerung. Und dann bleibt auf der vierten Ebene immer noch ein Rest an Industrieproduktion übrig. Ohne Industrieproduktion keine moderne. Auch eine Demokratie wird nicht auskommen ohne moderne Industrieproduktion. Die Frage ist nur, wie groß diese Industrie dann noch sein muss. Und für die Industrie gilt dann eben für mich dasselbe wie für die Medizin. Die Dosis macht das Gift. Aber Wachstumskritik heißt nicht, zurückzuwollen in die Höhle oder ins Neandertal. Und die Suffizienz als eines dieser vier wichtigen Elemente der Transformation mit Zielrichtung Wirtschaft ohne Wachstum und damit eben auch in Richtung globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen, will ich mir noch kurz herausgreifen. Ich möchte hier anknüpfen an einen Diskurs, der Anfang der Nullerjahre ganz stark angeheizt wurde durch den Bestseller von Alain Ehrenberg, einem französischen Soziologen, der sein Buch Das Erschöpfte Selbst genannt hat. Und Alain Ehrenberg hat mit Ökologie und Nachhaltigkeit absolut nichts am Hut. Er hat sich interessiert dafür, wie man eigentlich am psychischen Zustand der Menschen einer Gesellschaft etwas lernen kann über eben den Zustand dieser Gesellschaft. Wir haben einen Diskurs der Überschöpfung, der sich also niederschlägt in ganz vielen Phänomenen. Etwa darin, dass innerhalb eines Jahrzehnts in Deutschland die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen verdoppelt wurde. Die digitale Demenz, die Orientierungslosigkeit, die Stressfolgen, auch das Burnout-Phänomen. Aber letztlich eben auch Depression, auch Drogenkonsum, Alkoholkonsum und vieles mehr, zeigt eigentlich, dass wir uns in einem Erschöpfungszustand befinden, der die Frage aufwerfen muss, für wen soll die Wirtschaft dann eigentlich noch wachsen, wenn möglicherweise diese Konsumverstopfung, wenn ich das mal so salopp sagen darf, wenn die verantwortlich ist für diesen Modernisierungsstress?
Soweit unser Auszug aus dem Vortrag All You Need Is Less bedeutet Suffizienzverzicht vom Professor Dr. Nico Pech. Das Münchner Forum Nachhaltigkeit hat am 29. Juni 2020 den bekannten Wachstumskritiker und Postwachstumsökonomen zur Online-Veranstaltung eingeladen. Der gesamte Vortrag steht online unter www.ökom.de. Ebenfalls unter dem Titel All You Need Is Less hat Nico Pech im März 2020 zusammen mit Manfred Volkers ein Buch über die Kultur des Genug aus buddhistischer und ökonomischer Sicht im Ökom Verlag veröffentlicht. Ich lese jetzt einfach mal aus dem Ankündigungstext von der Internetseite des Ökom Verlags vor. Achtsamkeit und Nachhaltigkeit sind zu Modebegriffen geworden. Sie sind aber ebenso zentrale Pfeiler der aktuellen Suffizienzbewegung und der jahrtausendealten Lehre des Buddha. Mit Nico Pech und Manfred Volkers loten zwei Experten aus, welche Potenziale die beiden Denkrichtungen mitbringen, um unseren zerstörerischen Wachstumspfad zu verlassen. Über eine provokante Abrechnung mit den Wachstumstreibern kapitalistischen Wirtschaftens und das Besinnen auf die Tugenden eines konsumbefreiten Lebens entwickeln sie eine Kultur des Genug. Denn nur mit einer zufriedenen Genügsamkeit werden sich die großen Krisen unserer Zeit lösen lassen. So heißt es beim Ökom Verlag zum Buch All You Need Is Less von Nico Pech und Manfred Volkers. Erschienen ist es 2020, es hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Haben wir am Beginn der Sendung Greta Thunberg gehört, beschließen wir die Sendung jetzt mit Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland. Sie weist darauf hin, zu welchen Maßnahmen Staaten angesichts der Corona-Pandemie in der Lage sind und wünscht sich eine ähnliche Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft auf die Klimakrise.
Für uns aus einer deutschlandweiten Perspektive ergeben sich aus der Krise durch den Coronavirus zwei ganz große Feststellungen und zwei Zeichen dieser Zeit. Das eine ist, nur weil man die Klimakrise ignoriert, heißt es nicht, dass andere Krisen ignoriert werden dürfen. Entsprechend reagieren wir so bewusst und selbstbewusst und souverän auf den Coronavirus, wie es nur eben möglich ist. Denn klar ist, an dieser Stelle liegt die Priorität notwendigerweise beim Schutz der Menschen, insbesondere bei den Älteren, die betroffen sind. Und die zweite Botschaft dieser Zeit ist auch, wenn der Wille da ist, dann kann durchaus bewusst und wirksam auf eine Krise reagiert werden. Und das zeigt sich gerade, wo der Wille liegt und dass die Bereitschaft durchaus da ist bei Staaten, bei Regierungen, bei Wirtschaftsvertreterinnen und auch bei jedem Einzelnen, auf eine Krise zu reagieren. Und das ist für uns als Klimaaktivisten, als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Denn sie motiviert und inspiriert und zeigt auch ganz klar, was möglich ist, wenn man denn wirklich möchte. Das heißt, an der Stelle reagieren wir in aller Klarheit auf die Corona-Krise und übernehmen ganz viel von der Bereitschaft, die wir da sehen, auf das, was wir in anderen Krisen in der Welt erleben. Und das ist eben in ganz fundamentaler Art und Weise die Klimakrise.
Sagt Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland auf einer Pressekonferenz der Bewegung am 10. März 2020 in München, auf der der große Klimastreik von Fridays for Future in Bayern wegen der Corona-Krise abgesagt wurde. Und das war ein gutes Schlusswort, oder? Mögen wir es uns zu Herzen nehmen. Ja, es gäbe in der Tat viel zu tun, auch in der Stadt München. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.